die nur andere Kunden füllen. Nur weil ich euch gerade softy kill. Seid die Pussys noch lange nicht Lauren Hill. Money Bags für die Zener Bags, das sind Goya Dreams. Red Devil, wet Pussy, wenn du mit dem Feuer spielst. Eure Mami ist jobless, bin die neue Queen. Follow me, du hast keine Wahl, das ist Royalty. Money Bags für die Zener Bags, das sind Goya Dreams. Red Devil, wet Pussy, wenn du mit dem Feuer spielst. Eure Mami ist jobless, bin die neue Queen. Follow me, du hast keine Wahl, das ist Royalty. Royalty.
Big FM, Deutschrap rasiert.
Lieber Gott, es tut mir leid, ich sende viel. Bitte vergib mir meine Taten, wenn du runtersiehst. Oh, hier unten herrscht denn zu viel Menschen, zu viel Krieg. No more, sei bitte nicht enttäuscht, wenn du grad runtersiehst.
Das Leben ist dir schwerlich, Gutes zu bewegen ist dir leider nicht sehr leicht, ja. Ey. Ich suche nach dem Fernlicht, versuch Gutes zu bestreben, weil uns Grenzen teilen, doch. Ey.
Oh, lieber Gott, es tut mir leid, ich sünde viel.
Schlafen kannst du woanders.
Deine Story.
Deine Nacht. Die Night Lounge. Mit Daniel.
Rheinland-Pfalz,
Baden-Württemberg,
Hessen,
NRW
und im Saarland.
Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge heute am Freitag, den bereits 5. April 2024. Die Woche ist rum und die schließen wir heute mit einem schönen Thema ab. Wobei schön ist relativ, wir wissen ja noch gar nicht, was heute dran ist. Unsere Showpraktikantin Lucy mit dem kürzesten Praktikum der Welt, nämlich nur 3 Tage Night Lounge, ist heute bei uns. Hallo Lucy.
Hi.
Du bist ja immer noch fit.
Ja, natürlich.
So, die Umstellung auf Nacht geht an dir spurlos vorbei.
Anscheinend schon, ich bin auch verwundert.
Ich bin auch verwundert. So, du hast dir was Schönes für heute überlegt. Mit welchem Thema dürfen wir unsere Hörer heute begeistern?
Heute sprechen wir über den Wendepunkt in meinem Leben. Also irgendeine Entscheidung, ein Datum, vielleicht auch eine Person. Irgendwas, was ein Wendepunkt war, der das Leben in eine komplett andere Richtung gelenkt hat. Und da dürft ihr gerne alle anrufen und erzählen, was war das bei euch?
Ach so, ich dachte schon über den Wendepunkt in deinem Leben. Das wären jetzt 2 Stunden.
Ich stehe heute ganz alleine.
Genau, und die Leute dürfen was dazu sagen, wenn sie möchten.
Zu meinem.
Nein, es geht also um den Wendepunkt im Leben. Und ja, du sagst, es kann ein Datum sein, eine Entscheidung, eine Person. Alle Möglichkeiten sind heute drin. Und ja, ihr könnt anrufen vom Handy, vom Festnetz. Das Thema ist auch online gepostet. Dazu gibt's wieder 3 Fragen. Die schauen wir uns dann um 12:15 an. Und ich bin sehr gespannt, was ihr da so geantwortet habt. Und ja, lasst uns loslegen. Die Nummer zu uns ins Studio und wir fangen an mit Heinz aus Bedburg. Guten Abend, Heinz.
Heinz aus Bedburg.
Morgen.
Hallo, Heinz, ich höre dich nicht so gut, es ist sehr laut.
Ja.
Laut?
Oh. Und ich höre mich selbst.
Moment.
Ja, ich hatte das Radio noch an, jetzt ist es aus. Ja, besser jetzt so?
Geht, es ist immer noch sehr, sehr laut.
Okay,
ja. Ich komme gleich nochmal zu dir. Wir gucken mal, ob der Nico das hinkriegt mit der Technik. Nico, hörst du mich schon?
Daniel?
Der Nico ist da, super. Nico, hallo.
Hi, ich grüße dich. Ich wusste, dass du mich hörst. Deswegen, ich habe ganz versucht anzurufen, aber irgendwie habe ich dich nicht gehört. Sorry.
Kein Problem, jetzt bist du da. Wir sind bereit. Genau, wir lauschen deinen Ohren. Erzähl uns von deinem Wendepunkt.
Wendepunkt von einer Person, ja, ist eine Person, also ich muss sagen, das ist in dem Fall meine Ex-Freundin, zwei Sachen, einmal im Positiven, einmal im Negativen. Das Positive ist, wir waren 7 Jahre zusammen, haben ein Kind zusammen auf die Welt, also sie hat aus der Welt gebracht, aber ja, und das Negative ist, dass sie mir aktuell so ein bisschen, ja, sag mal, das Leben zu Hause macht.
Genau. Das hört sich natürlich nicht so gut an. Darfst du gerne ein bisschen mehr darüber erzählen? Wie macht sie dir denn das Leben zur Hölle gerade?
Wir haben im Moment so einen Sorgestreit. Also das heißt, ich habe im Moment keinen Umgang. Man verwehrt es mir. Jetzt habe ich am kommenden Mittwoch den 2. Gerichtstermin. und mal schauen, wie es dann weitergeht. Also ich weiß es noch nicht. Ich hatte bisher drei Begleitumgänge, weil sie halt irgendwas erzählt hat, was nicht so ganz der Wahrheit entspricht. Ich könnte mich nicht richtig um mein Kind kümmern und sowas. Irgendwie zieht immer gerade aus allem Strick. Das ist halt nämlich das, was ein bisschen so Kopfschmerzen bereitet. Geht auch so ein bisschen auf die Psyche, muss ich ganz ehrlich zugeben.
Also von dem Problem habe ich jetzt auf jeden Fall gehört, aber ich erkenne noch nicht so ganz von dem Wendepunkt. Kannst du dir noch mal genauer erläutern?
Den Wendepunkt,
Also es beginnt so mit, der Wendepunkt in meinem Leben war...
Das Positive war...
Nicht das Positive, der Wendepunkt in deinem Leben. Der kann auch positiv sein, aber...
Das sage ich gerade. Dann habe ich die Frage vielleicht falsch verstanden. Dann habe ich es falsch verstanden. Dann tut es mir leid. Und dann weiß ich nicht, wie ich es ausdrücken soll.
Naja, das, was du uns gerade erzählt hast, die letzten drei Minuten, irgendwie nochmal, was das mit einem Wendepunkt zu tun hat oder wo der Wendepunkt war oder wo der ist.
Wo der ist?
Da gibt es da gar keinen. Ich weiß es nicht. Das ist ja deine Geschichte.
Ja, da muss ich nochmal nachdenken. Weiß ich jetzt nicht. Dann tut es mir leid, wie gesagt. Nee, da fällt mir jetzt gerade nicht so ein. Ich habe es gedacht, es gibt so den. Ich dachte jetzt irgendwie vom Positiven in den Negativen. Also dass das vielleicht der Wendepunkt ist.
Ja, das kann ja auch anders sein, ja durchaus. Absolut. Das heißt, du hattest da, bevor du sie kennengelernt hast, war dein Leben gut und danach schlecht, oder wo ist jetzt der?
Richtig, genau. Also wo wir das Kind dann erhalten haben, ging das alles so ins Negative. Genau. Ach, das war also der
quasi. War die Geburt, mit der Geburt des Kindes hat sich eigentlich alles geändert.
Hat sich alles ins Negative geändert, genau, richtig. Ich wusste schon, wie ich es ausdrücken würde, genau.
So, und es hat sich warum ins Negative geändert? Weil ihr euch dann auch getrennt habt, oder wie?
Sie hat mir dann irgendwann gestanden, dass die Luft raus ist, also von der Liebe. Ja. Also die Beziehung war dann in dem Fall, kaputt. Sie hat es dann einfach beendet. Fand ich ja gut, sie war ehrlich zu mir. Ist ja okay. Besser so, als sie mir weiter was vorzugaukeln und ich erwischte irgendwann mit einem anderen Kerl. Auch alles super. Dann irgendwie zu meinen, so hat sie wirklich getan, sie wäre was Besseres und sie wäre die Achtung zu der Mutter und jetzt mir das die Kleine entsäuern. Wir hatten ja vorher, muss ich vielleicht kurz erwähnen, eigentlich eine geregelte Umgangsform vereinbart. Und da wurde auch sich eigentlich immer dran gehalten von beiden Seiten her.
Und wie ist es aktuell?
Aber habe ich sie jetzt mittlerweile 10 Wochen nicht gesehen.
Oh, das ist eine lange Zeit. Und das, weil sie dir das nicht erlaubt oder warum?
Weil sie das nicht möchte und sie wenn ich so ausdrücke, Mist erzählt, ja.
Nico, ist keine schöne Geschichte auf jeden Fall. Ich wünsche dir alles Gute und danke, dass du mit uns darüber gesprochen hast.
Gerne, dann muss ich mich hören. Schönes Wochenende.
Dir auch. Bis bald.
Bis bald. Ciao.
So, anrufen vom Handy und vom Festnetz. Erzählt uns von eurem Wendepunkt in eurem Leben. Die Nummer zu uns ins Studio. In der nächsten Leitung, da haben wir wen? Und zwar ist das jemand mit der Endziffer 8. Guten Abend. Hallo, wer da? Woher? Hallo, hallo?
Hallo?
Hi, wer da?
Hi, hier ist Ejüb. Hi, Daniel.
Ejüb?
Ejüb.
Ejüb. Aus genau. Welcher Ecke bist du?
Genau, das passt. Ich bin aus Esslingen, aber mein Name ist türkischen Ursprungs, deshalb auch ein bisschen exotisch.
Ich habe nur nachgefragt, weil ich ihn richtig aussprechen will. So viel Zeit muss sein. Schön, dass du da bist. Heute geht's um den Wendepunkt im Leben. Verrat mir doch mal, wann hattest du einen... Man hat das ja meistens immer nur so rückblickend dann, dass man erkennt, das war so ein Wendepunkt. Was war das bei dir?
Also bei mir war es tatsächlich nicht rückblickend, sondern das war am 24. Juli 2002. Da war ich 12 Jahre alt und wir waren im Familienurlaub. Und dann hatten wir einen ganz blöden Autounfall, nicht unsere Schuld. Und dabei ist meine Mutter und mein jüngster Bruder verstorben. Und das war tatsächlich, Daniel, muss ich ehrlich sagen, etwas, was ich mir mit meinen 12 Jahren nicht hätte ausmalen können. Aber es war ein riesen Wendepunkt in meinem Leben.
Ach du meine Güte. Bruder und Mutter.
Genau, jüngster Bruder, der war 6 Jahre alt. Mhm. Mutter und mein Vater war dann auch ein Jahr im Krankenhaus, ist seitdem im Rollstuhl, also querschnittsgelähmt.
Mhm.
Genau, und mein anderer Bruder, der ist 11 Jahre alt, Gott sei Dank überlebt, aber er und ich hatten wirklich danach ein scheiß Jahr, sag ich mal.
Ich wollte gerade fragen, du saßt auch in diesem Fahrzeug?
Ich saß auch in diesem Fahrzeug, genau.
Hast du das noch in Erinnerung? Ist das noch präsent? Brennt sich sowas in die Erinnerung ein? Oder sagst du, ey, dass diese Sekunden sind wie ausgelöscht? Das kann ja auch sein.
Tatsächlich, jetzt, wo ich darüber spreche wieder, habe ich den Duft, also tatsächlich die Bilder nicht so arg im Kopf, aber den Duft einfach nach dem Autounfall, der ist aktuell sehr präsent. Also als ob ich jetzt wieder in diesem Auto sitze, irgendwie ist dieser Duft, den will ich auch gar nicht beschreiben, aber den habe ich gerade, den spüre ich gerade.
Mhm. Hey, wenn irgendeine Frage zu weit geht, ne, kannst du auch gerne sagen, möchte ich nicht beantworten oder nächste Frage. Aber ich würde gerne von dir natürlich wissen, hast du das alles noch da mitbekommen? Also gab es irgendwelche schrecklichen Bilder, wo du oder sagst du, nee, ich das ist erst alles. Ist das noch am Unfallort passiert oder im Krankenhaus später erst?
Das ist schon am Unfallort. Als ich aufgewacht bin oder als ich zu mir kam, das erste, an was ich mich erinnere, mein Bruder, der noch am Leben ist, der wurde aus dem Auto rausgetragen. Mir wurde rausgeholfen und alle anderen habe ich gar nicht wirklich gesehen.
Mhm.
Weil die einfach auch schwerer verletzt waren, hat man sich wahrscheinlich zuerst um die gekümmert.
Mhm.
Das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Wie gesagt, der Unfall war in Italien, ich spreche kein Italienisch. Mhm. Das war sehr, sehr viel durcheinander für mich in dem Alter.
Hat man rausgefunden, wie es zu dem Unfall kam?
Ja, dass der LKW-Fahrer hinter uns, wir standen im Stau, mittlere Spur, also das ist alles das, was mir danach erzählt wurde. Und der LKW-Fahrer hinter uns hatte einfach Sekundenschlaf. Also der ist uns volle Pulle reingefahren. Und das war dann der Grund, warum wir vorne, stand auch noch ein LKW. Und wir waren dann sozusagen zwischen diesen beiden LKWs eingeklappt.
Okay. Boah, das ist...
Also daran kann ich mich nicht mehr erinnern, weil als wir schon geborgen oder als die Bergung vorbei war, bin ich erst zu mir gekommen.
Mhm.
Aber das wurde uns alles dann nachträglich erzählt.
Papa war dann erstmal eine Zeit lang im Krankenhaus und auch jetzt ist er, sagst du selbst, ein Pflegefall, ne? Es hat dadurch schwere Verletzungen gehabt. Und wer war dann für euch da? Habt ihr dann irgendwie die Großeltern gehabt, die dann sich um euch gekümmert haben? Oder war es, weiß nicht, Tante, Cousine? Ja. Oder erzähl mal, was ist dann passiert?
Wir hatten, also mein Vater lag erst 2 Monate in Italien noch im Krankenhaus. Als die sich nicht um ihn kümmern konnten, ist er mit dem Helikopter nach Heidelberg verlegt worden, war dann dort auch nochmal 10 Monate. Und wir selber haben aber früher in der Nähe von Braunschweig gelebt. Und dort haben sich dann meine Großeltern auch zu uns, sag ich mal, ins Haus sind die mit umgezogen, damit wir einfach in unserem, sag ich mal, Umfeld sind, den wir kennen.
Mhm.
Und genau, das war wirklich, also ich bin da total froh, dass meine Großeltern auch tatsächlich die Erlaubnis bekommen haben, sich um uns zu kümmern, weil es war auch die Rede davon, uns zu Pflegefamilien zu geben.
Mhm.
Und ich glaube, das wäre wirklich ganz, ganz schlimm gewesen. Aber so waren wir dann immer noch in unserem Umfeld. Unsere Großeltern waren bei uns. Und dann kam auch irgendwann mein Vater wieder dazu. Der aber, also wie gesagt, der ist brustabwärts querschnittsgelähmt. Das war für ihn wahrscheinlich noch größerer Einschnitt im Leben als für meinen Bruder und mich. Aber wirklich, also ein Datum, was ein Wendepunkt in meinem Leben ist, was ich niemals vergessen werde.
Wo ist er heute? Wird er von der Familie gepflegt oder ist er irgendwo anders?
Nein, er hat eine Freundin, die ihn da auch wunderbar pflegt. Und er lebt jetzt sogar in Heidelberg, damit er auch einfach immer mal wieder hat er Probleme, damit er nah an diesem Krankenhaus ist, was wirklich, also die Uniklinik in Heidelberg, die ist super, was Querschnittslähmung angeht, damit er dort einfach in der Nähe ist.
Also er hat nach dem Unfall noch eine Partnerin kennengelernt.
Genau, ja.
Das ist
nicht nur eine.
Nee, nicht nur eine, okay.
Nein, nein, tatsächlich in den letzten Jahren immer mal wieder. Hätte ich vorher nicht gedacht, wirklich.
Ja, man denkt irgendwie, wenn man irgendwie körperlich und geistig gesund ist, kann man sich nicht vorstellen, dass Leute, die irgendeine Einschränkung haben, es dann leicht hätten. Aber das kommt natürlich immer auf den Menschen individuell drauf an. Und der Papa hat anscheinend ein Geschenk bekommen von oben.
Die erste Freundin hat er sogar direkt im Sanitätshaus, wo er wegen seinem Rollstuhl immer wieder hin musste und auch dort viel Hilfe bekommen hat, dass er lernt damit umzugehen, dort kennengelernt. Und generell über die Jahre, muss ich ehrlich sagen, hätte ich vorher nicht so gedacht. Es gibt sehr, sehr viele Frauen, die auch bei einem Partner, der im Rollstuhl sitzt, trotzdem, sag ich mal, und das hier auch sehr, sehr schön, eine Chance geben. Und wenn man meinen Vater kennenlernt, das ist ein toller Kerl. Also.
Und hast du sie auch schon kennengelernt? Findest du sie auch in Ordnung?
Ja, total, ja.
Ja. Wie, wenn ich mir vorstelle, du warst 12 und gut, die Großeltern haben sich dann quasi um euch gekümmert. Wie war das zwischen euch Geschwistern? Hat man irgendwie, also habt ihr noch mehr zusammengehalten, weil ihr gesagt habt, wir haben nur noch uns und unsere Großeltern? Oder hat man gemerkt, dass irgendwie, weil jeder geht ja unterschiedlich mit so einem Verlust um, die einen sagen, jetzt mir ist jetzt alles egal, ich mache mein eigenes Ding, vielleicht sogar auf die falsche Bahn geraten. Oder wie war das bei euch?
Tatsächlich war es so, dass ich war als Kind wirklich sehr, sehr aggressiv. Hab auch immer die Karte des großen Bruders ausgespielt, ganz viel rumgeschrien. Und das hat sich dann schlagartig geändert. Ich habe wirklich versucht, für meinen Bruder da zu sein. Er ist eher so ein bisschen introvertiert. Ich glaube, das hat er auch einfach gebraucht. Wir haben uns aber gegenseitig wirklich gemerkt, wir sind jetzt nur noch füreinander da. Wir wussten ja am Anfang auch nicht, was mit unserem Vater passieren wird. Und das hat uns echt zusammengeschweißt. Also das ist, ich weiß nicht, ob es so wäre, wenn es nicht zu so einem, sag ich mal, schlimm Unfall gekommen wäre. Es gibt ja viele Brüder oder Geschwister, die auch so zusammenhalten, aber uns hat das auf jeden Fall auf einer ganz anderen Ebene noch gestärkt.
Finde ich gut. Wie alt bist du heute?
Ich bin jetzt 34.
Echt? Du klingst, ich hätte dich auf Mitte 20 geschätzt. Okay, Lucy liegt mir gerade zu. Die hätte auch gedacht, ne?
Ja, für jünger.
Ja.
Ey, Jupp, hast du inzwischen eine eigene Familie?
Ich habe eine eigene Familie. Mhm. Ich habe einen Sohn, der ist jetzt 15 Monate alt. Mhm. Lernt gerade das Gehen.
Ach, wie schön.
Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich noch einen Wendepunkt in meinem Leben sagen müsste, positiv, total, 7. Januar 23, die Geburt meines Kindes. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so eine Liebe spüren würde. Und ich wünsche jedem, der Kinder bekommen möchte, wirklich, dass dieser Kinderwunsch in Erfüllung geht. Der ist wunderschön.
Ey, ich wünsche dir, deiner Familie alles Gute. Und
vielen Dank, Daniel.
Vielleicht hören wir uns irgendwann wieder zu einem anderen Thema.
Ja, ich bin jetzt schon das zweite Mal durchgekommen. Irgendwann ruft vielleicht nochmal an.
Alles klar.
Alle guten Dinge sind drei.
Schönes Wochenende dir. Mach's gut.
Danke, gleichfalls.
Ciao. Ciao. Anrufen dürft ihr vom Handy und vom Festnetz. Heute geht es um den Wendepunkt in eurem Leben. Ein Wendepunkt. Oder vielleicht sogar der Wendepunkt. Lucy, wie bist du auf dieses Thema gekommen? Ich meine, du bist ja selbst noch sehr jung. Ich habe gar nicht gefragt, wie alt du bist. Anfang 20, tippe ich mal.
Ja.
Und hast du da auch schon so viele Wendepunkte erlebt? Oder war das einfach so, dass du gesagt hast, ich bin neugierig, ich will wissen, was die Leute so Spannendes erlebt haben?
Eher das Zweite. Also wenn ich jetzt nachdenke, sehe ich noch nicht so wirklich einen krassen Wendepunkt in meinem Leben bisher. Und deswegen interessiert es mich total, was andere Leute da so im Petto haben und was andere Leute da so erzählen.
Du wirst rückblickend sagen, es waren die Abende in der Night Lounge. Da habe ich gemerkt, das ist voll mein Ding.
Da habe ich gemerkt,
Radio ist super.
Das späte Aufstehen, das ist so sehr mein
Ding. Hallo, spät aufstehen, ist doch nett. Ist doch schön. So, jetzt im Sommer ist wieder toll. Da kriegt man auch wieder was von der Sonne ab. Ja. Ich bin echt happy. Die war ja heute so gegen Viertel vor acht, war ja auch noch hell draußen.
Ja, stimmt.
Fand das super. Richtig. Im Winter ist es total, da wachst du auf irgendwie, nach drei Stunden ist schon wieder dunkel.
Ja.
So, es geht weiter, in die nächste Leitung gehen wir und da wartet auf uns jemand mit der Endziffer 5. Wer hat die 5 am Ende? Hallo, hallo? Da sagt keiner
Hallo?
Was. Doch, da sagt jemand was. Wer ist da und woher?
Tschüss.
Ja. Dann gehen wir weiter. Wen haben wir da mit der Endziffer 3? Guten Abend.
Hallo.
Auch, auch hallo, wer da?
Niemand.
Niemand. Auch süß. Das ist Ferienzeit, Lucy, nicht wundern. Da sind ganz viele junge Leute, die uns anrufen. Die wollen einfach nur zuhören. Ist doch schön, oder?
Das war doch die gleiche Person, oder nicht?
Weiß ich
nicht.
Total
ähnlich angehört.
Total, ja. Kann sein. Weiß ich nicht. So, wen haben wir noch? Karin aus dem Schwarzwald.
Ja, hallo.
Hallo.
Guten Abend euch beiden. Ich habe gar nicht gedacht, dass ich so schnell durchkomme.
Na ja, guck mal.
Ja, ich habe gedacht, ich muss mal gucken, wo ist der Wendepunkt? Ich habe eigentlich 3 oder 4 Wendepunkte. Das ist erstaunlich, wenn man so 68 Jahre alt wird, dann merkt man, es gibt einen Rhythmus in den Wendepunkten. Habe ich heute erst erkannt.
Echt jetzt?
Nachdem ich nachgedacht habe, ja.
Einen Rhythmus, das heißt in relativ gleichen Abständen, oder wie?
Jahresrhythmus, ja, genau. Ich dachte, was, habe ich doch noch gar nicht so realisiert. Der erste Wendepunkt war mit 11, kurz vor dem 12. Geburtstag. Da starb mein Großvater und ich wurde sozusagen unglücklicherweise erst von ihm getrennt, konnte mich aber nochmal von ihm verabschieden. Und dann wurde ich in dieses Dorf geschickt, um die Todesnachricht zu überbringen. Mit 11 Jahren, also das war schon ein geistiger Missbrauch oder so. Das habe ich dann aber nicht so realisiert. Ich konnte mich nicht erwehren. Und dann habe ich erst mit 30, also 19 Jahre später, mit einer spirituellen Lehrerin gesprochen. Und die hat mir geholfen zu erkennen, was das für mich bedeutet hatte, dass ich nur noch in die intellektuelle Ebene gegangen bin, meine ganze Gefühlswelt wie abgeschnitten hatte und mich quasi nur noch in Bildungsebenen geflüchtet habe, sodass das reale Leben war so ein bisschen weit von mir.
Okay.
Kannst du dir vorstellen, mit 11 Jahren überfordert dich deine Familie und lässt dich dermaßen hängen und im Stich und kein Mensch hat das gemerkt, wie sehr ich leide. Ich konnte dem auch nicht Ausdruck geben. Ein Kind hat noch nicht diese Kommunikationsfähigkeit und die Sprache, um zu sagen, das könnt ihr nicht von mir verlangen.
Die Übermittlung der Nachricht, meinst du?
Ja.
Das. Das finde ich aber auch wirklich tatsächlich für ein kleines Kind ein bisschen too much. Also das
ja, ich war nicht so klein, dass man mir das nicht abverlangen konnte. Mit 11, 12 Jahren denken die Erwachsenen, und damals war ja noch so ein bisschen die Erziehung auch ein bisschen Brüder, die kann das machen, die anderen haben alle keine Zeit. Die Erwachsenen müssen sich um die wichtigere Dinge kümmern. Und mein Bruder, der war ja schon 3 Jahre älter und der hat sich auf die Kirmes verdrückt und hat sozusagen diese ganze Situation ist der entflohen. Und ich saß dann da und musste dann die Botschaft übermitteln. Das fiel mir sehr schwer. Also ich kann so sagen, energetisch war das wie der Gang nach Canossa, was man so da unter dem Gang nach Canossa vorstellt sich. Ich habe es auch gar nicht geschafft, bis zu dem Haus zu kommen, weil ich schon auf der Brücke stehend die Tante sah, zu der ich diese Botschaft bringen sollte und habe nur noch gerufen, der Opa ist tot, und dann war es sozusagen wie ein Blackout und dann haben meine Beine sich so einfach selbstständig rumgedreht und ich bin gerannt, als ging es um mein Leben. Ich konnte überhaupt nicht mehr steuern, das Laufen. Ne? Ich bin so gerannt, als ging es um mein Leben. Und dann habe ich noch eine andere Tante am Dorf, so im Dorf gefunden und gesagt, ich bin so traurig und so, du musst doch gar nicht traurig sein, dem geht's doch jetzt viel besser. Also man hat das nicht so ganz nachvollziehen können, wie mich das erschüttert hatte.
So, und dann kam der nächste Wendepunkt durch diese spirituelle Reise 19 Jahre später, oder wie?
Spirituelle Lehrerin, genau. Die hat damals gesagt, als ich sagte, ich hatte so eine Trennung, eine Beziehungstrennung, die mich so richtig tief runterzog. Und ich saß vor ihr und sagte, ich bin so voller Hass und Wut, weil ich betrogen wurde. Und dann sagte die Frau einfach so, als wäre sie von einer ganz anderen Ebene kommend, ich sehe keinen Hass und ich sehe auch keine Wut, ich sehe nur tiefe Trauer und großen Schmerz. Und dann sah ich plötzlich wieder das Kind in mir, das hochkam und das genau das gefühlt hatte damals. Also die hat das wieder erweckt, die Erinnerung. Jetzt und dann hat mir natürlich die ganze...
Nee, sag ruhig.
Die ganze Arbeit hat mir dann Selbstheilung ermöglicht. Über mehrere Jahre, also 25 Jahre, habe ich mindestens Meditationsarbeit mit ihr gemacht, um aus diesem ganzen emotionalen Chaos herauszugehen wie Phönix aus der Asche.
So sieht's aus. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Also diesen Schmerz wieder rauszuholen, das ist das eine, aber ihn dann aber auch diesmal wirklich richtig abzuheften und zu verarbeiten.
Ja,
ne? Das ist dann das andere.
Eigenverantwortung. Ja. Eigenverantwortung zu lernen und auch zu sehen, dass viele Menschen solche Dramen halt haben. Und naja, damit verbunden war auch ein Suizidversuch als Kind mit 12 Jahren. Das habe ich dann auch noch aufarbeiten müssen, weil man als Kind dem Toten hinterher will. Als kleines Kind möchte man dahin, wo der ist, weil der war meine Seelenmutter, mein Opa. Mhm. Das hat man aber, das kennt man so als Begriff ja nicht, ne? Mhm. Die Eltern sind die Eltern, aber dass es sowas wie eine Seelenmutter geben kann in dem nahen Umkreis des Kindes, wo die Gefühle wirklich getragen werden und wenn der dann wegbricht, der Kontakt, dann ist das Kind ziemlich verloren. Wenn das nicht erkannt wird.
Ja, aber ich kann diesen Gedankengang sehr gut nachvollziehen und stimme dem auch zu, dass Kinder wirklich so denken. Nicht immer, aber nicht alle, aber also ich kann nur von mir sprechen.
Nein,
und da habe ich ähnliche Gedanken als Kind gehabt.
Halt.
Ja, wenn einem da wirklich jemand wichtig war, man es ist, ja, sich auszudrücken ist schon sehr schwierig in dem Alter.
Yes.
So, und dann sagst du, kam dann 16 Jahre später nochmal was? Oder?
Nein, 19 Jahre. Ja, und 19 Jahre, da war ich 49, kam dann vom Schicksal aus wie so eine Art Gnade, dass ich eine Umkulung bekam, weil ich war von meinem 25. Lebensjahr an bis zu meinem 45. oder so 48. Lebensjahr existenziell ungesichert. Ich war langzeitarbeitslos, obwohl ich ein Studium hatte mit einem guten Abschluss. Durch die Gesundheitsreform wurden da die Stellen einfach vernichtet oder gab es keine Stellen. Und dann habe ich nochmal eine Chance bekommen, eine Ausbildung zu machen in einem heilmedizinischen Beruf, der sehr sicher war mit Einkommen. Und dann gab das die finanzielle Basis. Also muss man sich mal vorstellen, ne? Mit 50, 52 Staatsexamen zu machen, um endlich sein eigenes Geld sicher zu verdienen.
Denkst du dir manchmal, warum habe ich gewisse Entscheidungen nicht schon viel früher getroffen? Oder denkst du dir eher, es musste so kommen? Das war der richtige Zeitpunkt
kommen,
früher?
Es musste. Ja, ich denke, diese Jahre der Meditations- und Selbstheilung, die haben mich zu einem ganz neuen Menschen gemacht. Und zu einer Therapeutin, die ganz anders mit Menschen arbeiten kann. Also ich erlebe das als Stimmtherapeutin ja auch manchmal, dass ältere Damen so meiner Generation so dankbar sind, wenn ich sie dann so gut verstehe und so auffangen kann in ihren persönlichen Problemen auch. Ne? Also dass ich sehr sensibel auch mit diesen Menschen sehr umgehen kann. Und ich sage nur, also dann 19 Jahre nach diesem Vorgang der Ausbildung könnte sein, das wäre jetzt am Ende dieses Jahres, dass ich nochmal einen Wendepunkt erlebe.
Und wenn das so ist, dann müssen wir drüber reden.
Ja, und zwar, es könnte sein, dass mir die Pleite droht, weil ich ja also altersbedingt
nicht mehr... Oh nein, das nicht.
Doch, Daniel, mir droht die Pleite, wenn ich nicht mehr weiterarbeiten kann, gesundheitsbedingt oder irgendwie so. Altersbedingt muss ich ja auch aufhören irgendwann.
Mhm.
Wenn ich nicht meine Wohnung irgendwie mit einer WG noch mal weiterhalten kann, also muss ich ja umziehen. Und es gibt keine kleinen Wohnungen, in denen jemand, der nicht so viel Geld im Alter hat, dann leben kann. Das heißt, ich habe keine Ahnung, ob ich die Obdachlosigkeit noch studieren muss.
Nein, du wirst einen Weg finden.
Also ich gehe schon davon aus, dass ich klug genug bin und auch einen cleveren Weg dazu finde. Aber es ist so, wie wenn da jetzt in diesem Jahr der Wendepunkt kommt oder ich schreibe ein Buch und ich verdiene noch irgendwie auf dem Wege Geld.
Karin, wir werden es erfahren. Ich wünsche dir eine schöne Nacht und ein schönes Wochenende.
Ich danke euch, dass ihr zugehört habt. Aber ich fand es interessant, diesen 19-Jahres-Rhythmus zu entdecken.
Ja, total.
Dank eurer Anregung.
Bis bald.
Schönen Abend.
Ciao.
Ja, ciao.
Anrufen dürft ihr vom Handy und vom Festnetz. Die Nummer zu mir ins Studio. Heute zu uns ins Studio. Ich bin ja nicht alleine. Showpraktikantin Lucy ist auch da. Der Wendepunkt in meinem Leben, das ist das Thema heute, das sie sich für euch ausgedacht hat. Und Lucy, glaubst du, es gibt tatsächlich einen versteckten Rhythmus, eine Art, ja, so wie wir es gerade gehört haben, dass das immer wieder nach gewissen Jahren wiederkehrt?
Das kann kann schon sein, weil ich finde, eben gerade hat man bemerkt, dass der eine Wendepunkt den anderen bedingt hat und irgendwie diese Geschichte sich so dadurch fortgeführt hat. Und das, also es kann gut sein, muss aber nicht, weil wenn es nur einen Wendepunkt gibt, dann vielleicht nicht. Aber es kommt vielleicht auf die Wendepunkte an.
Dann wären das bei mir 7 Jahre.
Ja?
Ja, weil ich tatsächlich sehr starke Erinnerungen habe an das 7. Lebensjahr, an das 4., an das 21. Und da sind tatsächlich größere Dinge passiert.
Vielleicht haben die sich ja auch gegenseitig bedingt.
Ja, ich glaube, alles im Leben bedingt sich, oder?
Ja.
Irgendwo.
Ja, vielleicht. Ja, doch. Bestimmt.
Wir denken nochmal drüber nach.
Ja.
Und, warte mal, das nächste wäre dann 28. Ja, stimmt, 28 wäre dann das darauffolgende. Und 28, da war ich schon 3 Jahre in der Night Lounge, aber habe das dann hauptberuflich gemacht.
Noch ein Wendepunkt.
Das war ein Wendepunkt. Und dann wäre der 35 das nächste gewesen. Ich gehe gerade mein Leben durch. Kann noch einen Moment dauern. Moment. Nein, ich gehe jetzt in die nächste Leitung. Ihr dürft anrufen vom Handy, vom Festnetz. Und das wäre auch gerade, ich bin gerade voll auf dem Trip, weil die 7 ist auch so eine Glückszahl bei mir.
Ja?
Ja, die hat so eine gewisse Magie auf mich.
Ich glaube, das ist bei vielen Leuten die 7. Ich habe schon sehr oft gehört, dass Leute sagen, die 7, das ist meine Glückszahl, damit verbinde ich ganz viel.
Ja, dabei habe ich mir mal sagen lassen, welche Zahl für mich steht, und das wäre angeblich die 5, aber ich mag die 5 gar nicht.
Identifizierst du dich nicht mit
der? Nee, sorry. Sorry, 5 ist not sexy. So, jetzt gehen wir weiter. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Ich glaube, das hatte ich zu oft in der Schule, weißt du, deswegen. So, eine 7 hatte ich nie. Wir gehen mal weiter. Wen haben wir denn da? Mit der 5 ruft jemand an. Das gibt's doch nicht. Was ein Zufall.
Hallo.
Hallo. Oh, das ist von vorhin. Magst du was sagen? Nee. Okay, schon wieder weg. Da möchte jemand zuhören. Kurzer Tipp an alle, die nur zuhören möchten. Es gibt ja auch von uns die App für euer Handy, für euer Smartphone, für den Computer oder für euren Smart Speaker. Und da könnt ihr einfach den Sendernamen sagen. Wir sind jetzt gerade aktuell auf 4 Radiostationen zu hören, deswegen sage ich jetzt keinen davon. Aber theoretisch, ja, könnt ihr das online hören und dann müsst ihr nicht anrufen, ist auch kostenlos. Die wenigsten haben ja heute ein Radio zu Hause, Lucy. Hast du eins?
Ja, tatsächlich schon. Wir haben in der Küche eins und im Wohnzimmer. Und es läuft auch regelmäßig.
Ich habe im Bad eins, merke ich gerade. Oh, ist die Batterie leer.
Oh.
So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Da haben wir jemanden mit der Endziffer 9. Wer da? Woher? Hallo, hallo? Endziffer 9? Ich glaube, das lag jetzt an mir. Wir probieren es nochmal. Hallo? Da sagt keiner was. Dann gehen wir weiter. Mit der Endziffer 7. Wer dran?
Hallo, hier ist Tom aus Frankreich tatsächlich.
Tom aus Frankreich. Das wäre sowieso die nächste Frage gewesen, weil ich diese Vorwahl noch nie gesehen habe.
Nee, tatsächlich ist es Frankreich, ja.
Tom, ich bin gerade im Auto. Wie kommt's?
Es kommt, weil die Frage tatsächlich relativ interessant ist. Ich habe jetzt mehrfach schon mal reingehört in dem Radio, also abends in der Lounge, weil ich meistens unterwegs bin, immer mal wieder.
Okay, wir hören dich übrigens gerade nicht so gut. Kannst du das irgendwie optimieren? Weil es ist abgebrochen, deine Stimme.
Wenn du mir gerade eine Sekunde gibst, ich hoffe, es wird besser.
Ja.
Wir haben
Sekunden.
Liegt gerade daran, dass ich Auto fahre. Es ist gerade ein bisschen blöd hier.
Okay. So. Weiter geht's.
Genau. Und zwar, um mich relativ kurz zu fassen, weil ich keine lange Autofahrt vor mir habe. Wendepunkt im Leben. Ich finde, es gibt sehr viele kleine Wendepunkte, aber jetzt große Wendepunkte. Es kommt, ich finde, jede 10 Jahre mindestens einer. Bei mir war das so, als ich auch relativ klein war, ist genauso wie bei der Dame davor, ist natürlich auch ein Großvater von mir verstorben. Das hat mich sehr mitgenommen, weil das letzte Mal und die letzte Erinnerung, die ich von ihm hatte, wie als er im Rollstuhl saß, er konnte sich großartig bewegen und vor mir geweint hat, versucht hat, das zu verstecken mit der Begründung, er möchte nicht gehen, weil er so uns so selten sieht, er hätte uns doch gerne immer da. Und nicht mal eine Woche danach haben wir den Anruf bekommen. Mein Vater hat den Anruf bekommen, dein Vater liegt im Sterben, bitte komm schnell vorbei. der macht es eventuell nicht mehr. Und am nächsten Tag war es dann tatsächlich auch schon soweit, dann war es auch schon vorbei. Ich wollte zwar mit, aber ich hatte Schule und durfte deswegen nicht mit. Hat mich, ich glaube, das hat mir nochmal sehr das Herz geöffnet. Und ich bin jetzt demnächst erst 20 und noch relativ jung. Und was tatsächlich auch was dazwischen gekommen ist, glaube ich, mein Bruder ist so ein bisschen das schwarze Schaf der Familie. Sehr, weil es ist halt immer noch mein Bruder. So. Und es ist einmal oder jetzt schon mehrfach im Zwischenfall gekommen, dass er mich angegriffen hat und das ist natürlich nichts Schönes.
So. Verbal oder körperlich?
Körperlich tatsächlich, nicht verbal. Das liegt daran, er ist halt Zwillingsbruder, also genau gleich alt.
Zwillingsbruder, zwei, genauso alt wie du.
Genau, zwar eigentlich wir sind komplett verschieden, also wirklich auf allen Ebenen.
Okay, und hast du es analysiert? Hast du eine Ahnung, woran es liegen könnte?
Ich weiß, woran es liegt tatsächlich, aber es liegt halt daran, er wurde von unserer Familie immer zum schwarzen Schaf gemacht. Das hat ihn halt ein bisschen gebrochen. Er ist nie wirklich mit Emotionen klargekommen. Und demnach hat es ihm halt richtig wehgetan. Und ich weiß nicht, was genau da passiert ist. Du gibst mir gerade eine Sekunde, hier ist ein Unfall. Es ist gerade ein bisschen blöd. Ich bin gleich wieder da.
Fahr vorsichtig. Schwierige Situation. Ich muss sagen, Lucy, ich habe das noch nie gehört, dass bei Zwillingsgeschwistern die Unterschiede so groß sein können. Also ja, klar, natürlich so charakterlich können die schon sehr unterschiedlich sein. Aber ich dachte immer, dass so Zwillingsgeschwister voll der krasse Zusammenhalt eigentlich ist.
Das habe ich auch gedacht. Also ich kenne ein paar Zwillinge und bei denen ist überall ein richtig krasses Band da. Mhm. Und also das hat mich auch sehr überrascht jetzt gerade.
Und er sagt komplett unterschiedlich. Jetzt würde ich gerne noch fragen, ob es eineige Zwillinge sind oder ob die auch unterschiedlich aussehen.
Das ist eine gute Frage. Ja, vielleicht bedingt sich das ja da. Ich kenne nur eineige Zwillinge. Vielleicht ist das bei denen ja ein bisschen krasser.
Tom.
Ja, tatsächlich, ich bin wieder da. Das passt perfekt vom Timing her.
Gut.
Und wir sind zweieigig, also wir sind wirklich komplett verschieden.
Ihr seht auch komplett unterschiedlich aus.
Er ist zum Beispiel 1,5 Köpfe größer als ich.
Okay, so krasse Unterschiede.
Ja, so krasse Unterschiede. Also er ist knapp 2 Meter, ich bin bei den 1,75. Das ist auch vom Aussehen her, er ist ein bisschen, also ich sag's mal humorvoll, wenn er in den Dönerladen reingeht, wird er auf Tisch begrüßt und ich sehe halt aus wie so ein kompletter Deutscher, so typisch deutsch.
Mhm.
Und was halt ein bisschen ist, er wurde halt immer von unserer Familie zum Sündenbock gemacht, weil er hat noch nicht diagnostiziert, aber vermutet, dass ADHS. Und er ist sehr sturkopfig. Also Kopf voraus gegen die Wand und das endet halt nicht immer gut. Dementsprechend hat er auch viel Blödsinn gemacht schon und wird dann halt immer direkt als Sündenbock dargestellt.
Ja, aber hat sich irgendwer mal hingesetzt und versucht rauszufinden, warum er das macht? Es gibt ja immer einen Grund, immer zu sagen, so, der ist so und so oder, weißt du, irgendwo steckt ja was dahinter.
Er ist in die falsche Freundesgruppe geraten, tatsächlich relativ schnell. Und das Blöde daran war dann halt, da ihn rauszubekommen, war halt so gut wie unmöglich. Bis dann halt mal was passiert ist, das ihn ein bisschen mehr gekostet hat, als nur hier ein Klopfer auf die Hand, sage ich mal so. Und das hat ihn halt nochmal aufgeweckt. Aber das Problem ist, es ist seine Kindheit. Und wenn du in der Kindheit nur mit den falschen Leuten rumhängst, dann bleibt das für den Rest von deinem Leben ankleben.
Warum hast du nicht so viel mit ihm verbracht? Ich meine, ihr seid ja beide gleich alt. Warum hast du ihn nicht mit reingezogen in deine Welt?
Weil ich eben das ist eine tatsächlich gute Frage und das ist tut ein bisschen weh, das so zu sagen, aber eben weil wir so verschieden waren. Du kannst dir, glaube ich, vorstellen, wenn zwei Zwillinge miteinander vielleicht nicht immer so gut klarkommen, weil die Eltern immer den anderen als Sündenbock hinstellen und der andere, der kleinere von der Familie, der kleinste, dünnste von der Familie war. Also kannst du dich vorstellen als wirklich sehr, sehr dünne Person als Kind.
So. Hast du dich geschämt, ihn deinen Freunden vorzustellen oder mit ihm gemeinsam und deinen Freunden abzuhängen?
Eine Zeit lang ja. Also in dem Alter zwischen, ich würde es mal schätzen, zwischen 11 bis 15 Jahren, weil ich immer von ihm runtergemacht wurde, Ist mittlerweile Gott sei Dank nicht mehr der Fall, aber früher halt sehr viel eben für mein körperliches, also für mein körperliches, dass ich so dünn war und er halt deutlich größer und stärker als alle anderen waren, weil er war mit 16 oder sowas schon fast bei seinen 2 Metern und
ach, du bist der kleinere von beiden. Das habe ich jetzt auch erst gerade gecheckt. Ich dachte, es war genau andersrum. Er war der kleinere.
Nee, ich bin immer noch der kleinere und das ist halt so, er fühlt sich immer überlegen bei egal was für einer Situation. Und das bringt ihm halt auch dazu, dass er mich halt öfters angreift. Plus, er hat eine riesige Nikotinsucht durch Rauchen entwickelt. Eben wegen der falschen Freundesgruppe. Und er kommt davon einfach nicht weg. Und wenn er dann halt mal schlecht gelaunt ist oder sonst was, ist er aus seiner Ausbildung geflogen, wegen ein paar Gründen. Und ja, dann wird er halt mal sehr schnell aggressiv.
Okay.
Und ja.
Meine Frage, wie denkst du über ihn? Du hast mir uns gerade geschildert, wie er so ist und so weiter, aber nee, anders gefragt, nicht wie denkst du, sondern was empfindest du für deinen Bruder?
Also ich bin derjenige von unserer Familie, beziehungsweise ich finde persönlich, ich reiß mir immer noch den Arsch für ihn auf. Er sieht es nicht so gerne, er freut sich nicht drüber, beziehungsweise er schätzt es äußerlich nicht wert, aber ich weiß ganz genau, wie viel es ihm bedeutet, dass ich ihm halt versuche noch alles zu geben, was er kriegen kann. Ich habe ihm seinen Ausbildungsplatz beschert, ich habe ihm ein paar Kontakte beschert, über die er jetzt einen Job bekommen kann. Mhm. Ich ihn möglichst einzubinden, aber meine Familie hat er mittlerweile fast an ihm aufgegeben, eben weil er einfach unvorstellbar ist. Und es ist halt schon sehr, sehr unangenehm. Nicht unangenehm, sondern es schmerzt halt. Es ist immer noch mein Bruder und ich will meinen Bruder halt nicht aufgeben müssen.
Finde das gut und finde das auch richtig und ja, kann eigentlich nur sagen, bleib dran, gib ihn nicht auf. Ich sehe eher die Gefahr, dass wenn die Person ihn, die quasi noch da ist, ihn auch noch aufgibt, dass er vielleicht noch weiter vielleicht abrutschen könnte.
Das ist sogar sehr wahrscheinlich, dass das passieren kann.
Und ansonsten, ja, er ist alt genug, um selbst zu entscheiden, wen er in sein Leben lässt, welches Umfeld, welchen Einfluss er zulässt. Aber er braucht auf jeden Fall vielleicht ein paar Leute um ihn herum, die auch an ihn glauben, die ihn unterstützen.
Naja, um es mal kurz zu fassen an dem ganzen Thema, weil ich bin tatsächlich gleich angekommen, da muss ich leider auflegen. Der Wendepunkt darin war für mich halt, dass ich nochmal realisiert habe, wie wichtig Familie eigentlich ist. Einerseits durch den Tod von meinem Großvater, andererseits meinem Bruder und dass wirklich jeder das wertschätzen sollte. Ich weiß, in jungen Jahren ist das schwierig, wenn ihr noch Großeltern habt, bitte kümmert euch um die. Die freuen sich riesig, auch wenn sie es nicht unbedingt zeigen. Und generell Brüdern und Schwestern, verkackt euch nicht mit denen. Die freuen sich auch drüber.
Das stimmt. Kurze Frage noch. Warum bist du in Frankreich?
Warum bin ich in Frankreich? Ich wohne da tatsächlich. Seit ich geboren bin, haben meine Eltern entschieden, darüber zu ziehen, weil der Bauplatz tatsächlich einfach nur billiger war.
Ach so, du bist also nur auf der französischen Seite quasi, aber du bist nicht unbedingt jetzt...
Direkt an der Grenze.
An der Grenze.
Ich auch. Arbeiten und so. Nee.
In Deutschland?
Ja.
Also du lebst eigentlich auf französischem Boden, aber führst ein deutsches Leben?
Richtig.
Krass.
Ich habe auch einen deutschen Pass. Ich bin ein deutscher Staatsbürger, so gesehen. Ich wohne nur in Frankreich.
Ah, hat das Vorteile?
Steuerlich gesehen ja. Einerseits das und andererseits... es hat halt einfach ein paar Vorteile. Ich durfte zum Beispiel mit 14 schon die 50er-Motorräder fahren und auch in Deutschland dann auch.
Mhm. Hast du Französisch gelernt oder hast du gesagt, nee, gar keinen Bock?
Ja, ich bin zweisprachig komplett aufgewachsen. Ich habe auch
sehr cool.
Sprachdiplom. Ich habe doppelten Abschluss.
Nicht schlecht. Tom, beim nächsten Mal reden wir länger. Ich wünsche dir alles Gute und bis bald.
Gerne. Dankeschön. Schönen Abend euch.
Tschüss. Ciao. Ciao. Anrufen vom Handy, vom Festnetz. Es geht um den Wendepunkt in eurem Leben. Ein Wendepunkt reicht schon. Vielleicht sagt ihr aber auch, es gibt nur diesen einen und der war sehr groß. Ruft uns an. Oh, hast du gemerkt, ich habe uns gesagt.
Ja.
So, Lucy ist immer noch bei mir. Ja, was denkst du, nachdem du jetzt diese Geschichte zu Ende gehört hast?
Ich fand es interessant, dass es anscheinend schon immer so war, dass sie nicht so wirklich so ein Band hatten als Zwillinge. Also das kenne ich so nicht. Und es ist natürlich schade, dass das jetzt irgendwie sich nicht geändert hat und dass sie immer noch so verschiedene Leben leben. Aber ich habe mir gerade gedacht, vielleicht hört ja sein Bruder ganz zufällig auch irgendwie durch irgendeinen großen Zufall diese Sendung und denkt sich, der gibt sich ja doch Mühe für mich. Und dann vielleicht finden sie ja irgendwie wieder zusammen und dann sind sie zusammen für ihr ganzes Leben oder so.
Ich glaube, das merkt er. Hat er ja auch schon gesagt. Mein Bruder merkt das irgendwie. Für mich war gerade der Aha-Moment, als ich realisiert habe, dass er der Kleinere ist und der Bruder der Größere, also das schwarze Schaf ist. Ich habe das, also das, wie er es beschrieben hat, hätte eher zu dem Kleineren gepasst.
Findest du? Ich finde, das hat schon Sinn ergeben. Also ich hab mir die ganze Zeit gedacht, dass er der Kleinere ist. Ja, doch.
Aber ich dachte immer, dass die Großen besser ankommen. Besser bei den Mädels ankommen, besser bei Sport ankommen, besser bei so vielen Dingen kommen doch die Großen immer viel besser an.
Ach so, ich dachte tatsächlich auch, dass der Große besser angekommen ist, aber halt dadurch einfach zwei verschiedene Freundeskreise entstanden sind und die sich nicht miteinander, also die sich einander nicht mitgenommen haben.
Es ist so unglaublich, welchen Einfluss der Freundeskreis auf dich hat, auf das Leben hat.
Ja.
Es entscheidet einfach über alles. Es entscheidet darüber, wo du in 10 Jahren bist.
Komplett.
Komplett. Und ja, wenn du wirklich was an deinem Leben ändern willst, fang bei dir an. Und dann fang auf jeden Fall auch daran an, dass du dir überlegst, wen habe ich da eigentlich um mich herum?
Ja.
Sind das Leute, die mich weiterbringen? Ich finde das ein bisschen gemein und böse eigentlich formuliert, weil das klingt so, als ob man nur Freunde haben soll, die einem was bringen. Aber so ist es eigentlich gar nicht gemeint. Ich glaube, man bringt denen ja auch was. Das ist ja eigentlich immer ein Geben und ein Nehmen.
Ja, das denke ich mir auch, dass es auf Gegenseitigkeit beruht, dass man von seinen Freunden lernt, seine Freunde von einem lernen. Und im besten Fall entwickelt man sich ja zusammen in eine hoffentlich gute Richtung.
Das wär wünschenswert auf jeden Fall. Darüber machen wir ein anderes Mal ein Thema. Jetzt geht's erstmal weiter mit, muss man gerade gucken, wen haben wir denn dran? Mit der Endziffer 9 ruft jemand an. Guten Abend. Die 9 sagt nichts. Dann legen wir auf und gehen weiter zur Endziffer 0.
Ja, hallo.
Ja, hallo. Wer da woher?
Ja, hallo, Gunbold ist mein Name. Hi, schönen guten Abend.
Gunbold, grüß dich. Woher, aus welcher Ecke?
Aus Esslingen.
Aus Esslingen. Auch Esslingen. Oh, okay. Schön. Ja. Dann erzähl mal, wie sieht's bei dir aus mit dem Wendepunkt im Leben?
Es gibt tatsächlich einige. Und wollte ich zumindest jetzt den wichtigsten in meinem Leben wollte ich mal nehmen, das war jetzt 2002. Ja, ich komme ursprünglich aus der Mongolei und 2002, da war ich noch ja so in der Schule, die letzten Klassen und wusste ich nicht so ganz, was ich noch machen soll und wohin, in welche Richtung. Und ja, dann war ja die Fußball-Weltmeisterschaft in Südkorea und Japan. Und habe ich die deutsche Mannschaft richtig angefeuert und neben südkoreanischen. Okay. Und ja, und da habe ich den Oliver Kahn, ich habe ihn so richtig gefeiert und ich mochte ihn auch so und er war so der Held für mich. Und ja, dann ein Jahr später habe ich mich dafür entschieden, dann Deutsch zu lernen und nach Deutschland zu gehen.
Du warst wie alt damals?
2006. Damals war ich 17 oder so. Ja, dann 2006 bin ich nach Deutschland gekommen.
Also durch den Fußball hast du eigentlich so Sympathie zu diesem Land angefangen zu entwickeln und hast dann gesagt, ey, weißt du was, ich hab Bock Deutsch zu lernen. Und dann hast du, so ungefähr.
Ich glaube, ich hatte schon Sympathie an Deutschland, muss ich sagen. Und als ich ganz klein war, da gab es nur eine Serie im Fernsehen, kam nur eine Folge am Tag. Das war der Kommissar Derrick. Und das war so schlecht. Ja, ja.
In der Mongolei läuft Derrick.
Ja, richtig.
Auf ja. Deutsch, oder wie?
Nee, auf Mongolisch. Aber das Problem war, dass ja, der Synchronsprecher war, der hat alle Texte vorgelesen, ohne Emotionen.
Einer hat alle Stimmen gesprochen.
Genau, und mit wenig Emotionen. Und ich fand die Sprache dahinter fand ich so schön und mochte ich irgendwie. Ja, und dann irgendwie 2003 habe ich angefangen, Deutsch zu lernen, 2002 bis 2005 an der Technischen Uni dort und hat es zum Glück gut geklappt. Ja.
Ach, das ist ja witzig. Habe ich nicht gewusst, ja, irgendwie.
Ja.
Wenn du jetzt noch sagst, im Radio lief Modern Talking, dann glaube ich dir.
Ja, das auch. Also Modern Talking, da ja überall, auch in der Disco damals oder in Clubs, Und im Nachhinein habe ich auch versucht, ein bisschen deutscher Hip-Hop, aber ich habe dann schnell gemerkt, dass ich den Text nicht übersetzen kann und dann habe ich es sein lassen.
Was haben deine Eltern gesagt, als du mit 17 gesagt hast, ich lerne jetzt Deutsch und ich will jetzt in dieses Land? Haben die gesagt, das ist doch weit weg, das ist ja wirklich weit weg, also Mongolei ist, glaube ich, über China liegt Mongolei, ne?
Ja, richtig, zwischen China und Russland.
Das ist super weit weg. Also, und du warst junge 17 Jahre alt. Also meine Eltern hatten ja schon Angst in dem Alter, dass ich mal nach Berlin alleine fahre. Und wie war das bei dir? Was haben die gesagt?
Ich war schon recht früh selbstständig. Mit 16 war ich schon ausgezogen und mit 17, 18 war ich mit erster Ausbildung und Schule fertig. Und die Entscheidung war, also die haben... Meine Familie hat es unterstützt, aber das einzige Problem war, dass es kein Geld da war. Und ich saß da weinend, bitte Kredit aufnehmen.
Und du hast den Kredit aufgenommen?
Ja, oder meine Eltern oder meine Mutter. Und dann, also ich bin einer von den jüngsten von 9 Kindern. Wow. Und wenn du dein Studium jetzt nicht schaffst in diesen 2 Jahren, dann gibt's ein Problem. Dann, habe ich ein bisschen Gas gegeben, sage ich mal so. Aber ich habe nebenbei trotzdem gearbeitet, allein am Wochenende 30, 40 Stunden. Ja.
Weißt du noch, wie hoch die Summe damals war?
Also, das war nicht viel. Also, jetzt im Nachhinein, aber jetzt, wenn ich darüber nachdenke, das war ein Jahr Studiengebühr. Und da umgerechnet, ich würde sagen 400 Euro.
Okay.
Das war aber viel Geld.
Das war sehr viel Geld. Also ein Jahresgehalt oder wie viel war das umgerechnet?
Das könnte so ein Jahresgehalt sein, ja.
Und dann hat sie das zusammengehabt für einen ihrer Söhne, nämlich für Gambold. Und wie sieht's mit den anderen Kids aus? Die haben die auch gesagt, ich will mit dir, Bruder, oder hatten die ganz andere Ziele?
Nö, die dadurch, dass ich einer von den Jüngsten war, die anderen hatten schon ihren Weg. Eine Schwester war in Südkorea und so weiter. Mhm. Und zum Teil, die waren auch verheiratet oder schon Kinder und so weiter. Und ich war tatsächlich auch an der Reihe. Aber das Geld habe ich auch später selbst ganz schnell verdient, dadurch, dass ich am Wochenende gearbeitet habe.
Okay. Und der Mama wieder zurückgegeben?
Ja. Quasi, ja.
Wann hast du dich in den Flieger gesetzt oder bist du mit dem Bus oder wie bist du dann gekommen?
Natürlich mit dem Flieger. Oder mhm. Es gibt da direkt Flüge jetzt. Damals mit Air Sort, glaube ich.
Oder Zug wäre ja auch noch möglich gewesen. Gibt's ja auch noch.
Das wäre auch möglich gewesen, ja. Genau.
Aber du bist geflogen. Du bist dann von dort unproblematisch bis Deutschland geflogen, oder wie?
Ja, richtig. Ja, ich hatte zum Glück hatte ich auch meine Deutschprüfung. Damals ist es DSH, also Deutsche Hochschulzugangsberechtigung und so weiter. Das hatte ich schon in der Mongolei in der Tasche und das war schon viel leichter als die anderen, glaube ich.
Okay, das heißt, da gab es irgendwie keine bürokratischen Probleme und du wolltest dann hier studieren oder hast dann auch hier studiert oder wie?
Ja, ich habe hier studiert dann.
Und da warst du wie alt? Also wie alt warst du, als du dann hier warst? 17 oder 18, 19? Wie warst du?
Na, ich war genau 20, als ich nach Deutschland kam.
Wie war das dann, wie war der Kontakt dann zu den Eltern? Ich meine, du sagst ja gerade kleines Dorf und so weiter, weit weg. Hast du dann regelmäßig mit denen telefoniert oder sagst du, das ging gar nicht? Wann haben die von dir erfahren, dass du angekommen bist?
2 Euro Münze von den Straßen, Telefonzellen hat es irgendwie eine Minute gereicht, für eine Minute oder so damals. Man konnte direkt in die Mongolei telefonieren. Aber ich habe jetzt nicht direkt angefangen zu studieren. Also für mich war es erstmal wichtig, dass ich in Land ankomme, Kultur und so weiter. Und deswegen habe ich auch, also damals hatte ich auch eine Freundin aus der Mongolei, die hat auch Au-pair gemacht, ein Jahr. Au-pair, also Kindermädchen.
In Deutschland?
Das auch, genau, in Deutschland.
Und dann hast du bei ihr gewohnt?
Ja, habe ich dann. Nein. Ich habe auch selber auch gemacht und kam in Donaueschingen an bei einer Familie.
Achso, die hat dir quasi auch einen Job als Au-pair besorgt?
Nee, ich habe mich auch damals schon auch, wir haben uns gleichzeitig da drum gekümmert oder geguckt, okay, beworben. Wir hatten aber beide Zulassungen auch von unterschiedlichen Unis und wir hatten auch im Studentenwohnheim hätten wir auch ein Zimmer gehabt, aber wir wollten nicht direkt anfangen zu studieren und da haben wir uns nicht bereit gefühlt, obwohl wir in der Mongolei zusammen studiert hatten, 2 Jahre Ingenieurgrundstudium auf Deutsch. Und ein Jahr Au-pair, ich glaube, das war der richtig. Also ich würde jedem empfehlen, das zu machen. Und das hat mir mein Leben im Nachhinein, glaube ich, ziemlich gut geholfen, weil das dadurch konnte ich die Kultur von ihnen, von einer Familie dann so richtig kennenlernen.
Ja, man lernt die Sprache, man lernt Gebräuche und man lernt alles irgendwie hautnah kennen. Ja.
Genau.
So, und jetzt bist du wie alt inzwischen?
Auch damals. Ende 30.
Ah, Wahnsinn, okay. So viel Zeit ist seitdem vergangen. Und wie oft warst du nochmal die Eltern besuchen? Oder hast du gesagt, ach, komm doch einfach zu mir, komm mich besuchen? Oder wie war das?
Also inzwischen war meine Mutter 3-mal hier. 2016, 2020. Aber 2020 war ein bisschen dramatisch, weil genau kurz vor ihrem Flug dann Corona kam. Mhm. Und dann musste sie über 8 Monate hier bleiben. Das war ein bisschen zu ruhig für sie natürlich. Und jetzt Ende Januar bis März, also so 6 Wochen war sie ja auch hier zu Besuch und haben wir Neujahr gefeiert und viele Besuche gehabt und es war schön. Mein Vater lebt leider nicht mehr. Also 2006 bin ich nach Deutschland gekommen, 2008 ist er verstorben. Und das war auch mein zweiter Wendepunkt auch in meinem Leben. Ja.
Was für eine Lebensgeschichte. Unglaublich, aber ich finde es schön, dass mit Mama so viel Kontakt noch da ist, dass sie oft auch da ist. Ja, bis auf 2020, da ist sie quasi gestrandet. Da war sie erstmal länger da als gewollt. Geplant waren. Was war geplant? Auch wieder 4 bis 6 Wochen und oder was? Oder was war geplant?
Na, damals war es 3 Monate geplant.
Aber 3 Monate, und dann sind 8 draus geworden. Ach du meine Güte, okay.
Ja.
Aber das hat ja auch was für sich. Ich glaube, je nachdem, es hat ja Vor- und Nachteile immer.
Ja, natürlich. Also wir hatten Vorteile, es gab viele Vorteile. Nachteile natürlich auch, jeden Tag morgens anfangen zu überlegen, was wir abends kochen und so weiter.
Das war genau mein Gedanke gerade. Oh, Mama ist da 8 Monate. Also eins werde ich nicht, hungern. Das wird immer.
Genau, also immer ich habe tatsächlich. Ja, ich habe immer Sport gemacht in meinem Leben und in Corona-Zeit dürfte man ja auch nicht. Ja. Und ich kann mich auch daran erinnern, dass wir auf dem Freiplatz gespielt haben und kamen Polizisten. Wir sind wie so richtig Kriminelle, sind wir dann weggerannt und ich hatte so Angst da.
Mit Mama?
Ja. Nein, meine Mama, die ist dann von weit dann irgendwie dann spazieren gegangen. Das war alles okay. Und das war schon eine Extremsituation. Ich habe da tatsächlich 8-9 Kilo zugenommen in meinem Leben zum ersten Mal. Aber jetzt ist es zum Glück weg.
Herbert, vielen Dank für deine Geschichte. Ich wünsche dir alles Gute, auch für die Zukunft. Und
Dankeschön.
Wir hören uns irgendwann wieder. Bis dann.
Ja, gerne. Alles dann Gute. Schönes Wochenende.
Ciao.
Auch.
Tschüss.
Ja, fast. Ciao.
Anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz die Nummer ins Studio. Lucy.
Ja.
Bist noch da?
Ja.
Was sagst du?
Also, ich musste tatsächlich über diese Au-pair-Geschichte gerade nachdenken, weil ich ganz schreckliche Geschichten über so Au-pair-Aufenthalte gehört habe. Aber das hat gezeigt, es kann ja auch anders laufen. Fand ich sehr interessant.
Gut. Das kann auf jeden Fall. Also du kennst nur Negativgeschichten?
Ja.
Wahnsinn. Ich kenne eigentlich beides, würde ich fast schon sagen. Ja, doch. Kommt halt immer auf die Familie drauf an. Das kommt immer so ein bisschen drauf an. Ja, wie man sich da einbindet, wie man sich da anstellt, ja. Auch so ein Stück weit.
Ja, das stimmt. Ich habe sehr viel, also ich habe nicht so viele Geschichten gehört, aber von diesen Geschichten war sehr viel so schlimme Sachen, dass die Familie die nicht einbezogen haben und so und dass sie ganz alleine waren und das fand ich nicht so schön. Aber das hat sich echt gut angehört jetzt.
Ja. Gibt es, also könntest du dir generell sowas wie Au-pair vorstellen oder sagst du, nee, geh mir weg mit Kindern, habe ich keinen Bock drauf?
Ich könnte mir sowas vorstellen, aber ich würde, glaube ich, eher mich dann, ja, das ist schwierig. Ich würde gerne so viele Länder sehen und viele, viele Kulturen kennenlernen und alles, aber ob das mit Kindern, da hat man ja wirklich sehr viel Verantwortung und das ist dann, ja, ist schwierig. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das.
Also du willst viele Länder sehen und deswegen sagst du, ja, man könnte ja sagen, okay, ich mache jetzt überall 3 Monate Au-pair.
Theoretisch, aber da gewöhnen sich dann ja die Kinder nicht so wirklich an einen. Für die Kinder wäre das wahrscheinlich nicht so gut. Ja, nee, Au-pair wäre es, glaube ich, nicht.
Nicht?
Wahrscheinlich nicht.
Und wenn es ein Land gäbe, in dem du dir das vorstellen könntest, welches Land wäre das?
Australien, glaube ich.
Da habe ich vor dem auch kurz dran gedacht.
Ja. Ich finde, das ist ein richtiges Au-pair-Land irgendwie.
Wirklich?
Finde ich total.
Wieso? Weil die so, haben die viele Kinder oder was?
Nein, aber warum? da kriege ich aus dem Internet richtig viele Au-pair-Geschichten mit. Und die sind auch teilweise gut. Ja, und ich würde auch einfach gerne mal nach Australien. Da will ich den eins mit dem anderen verbinden, glaube ich.
Koalas oder Kängurus?
Kängurus.
Echt?
Nein, nee, die Boxen.
Die Boxen, okay, gut. Wir ziehen weiter in die nächste Leitung und müssen mal gerade gucken, wen haben wir denn dran? Bei mir ist Günther aus Köln. Hallo Günther.
Ja, guten Morgen Lucy, guten Morgen Daniel. Ich grüße euch. Alles gut bei euch?
Guck mal, der ist noch von der alten Schule hier. Zuerst wird die Frau gegrüßt, richtig. Günther, alles gut bei uns. Wir machen einen ganz kurzen kleinen Sprung. Und dann hören wir uns gleich wieder.
Schlafen kannst du woanders.
Deine Story.
Deine Nacht. Die Night Lounge.
Night, night.
Mit Daniel.
Auf Big FM.
Rheinland-Pfalz.
Baden-Württemberg.
Hessen.
NRW.
Und im Saarland.
Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge heute am Mittwoch, den 14. August 2024. Kurz nach 12 haben wir es und wir sprechen heute über ein schönes Thema, denn wir sprechen über den Urlaub. Und ja, die Ferien gehen so langsam zu Ende. In einigen Bundesländern dauert es aber noch ein bisschen. Also wenn wir uns zum Beispiel Baden-Württemberg anschauen, da geht es noch bis zum 7. September. Dann haben